Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Gablonc Jablonec, so lautet der Titel des Buches des Journalisten und Schriftstellers Stepan Kučera. Darin wird das 20. Jahrhundert in Gablonc behandelt. Im Laufe eines Jahrhunderts veränderten sich in dieser Stadt die Einwohner, die Sprache und die Bräuche, die Industrie und das Verhältnis zu den umliegenden Wäldern. Das Buch basiert auf Quellen, zitiert aus den Zeitungen, zum Beispiel dem Gablonzer Tagblatt, später aus Noviny Jablonecka. Die Auszüge werden mit Kommentaren des Autors, seinen Beobachtungen, witzigen Vergleichen usw. so ergänzt. Mit Stepan Kučera sprach Jarmila Vankeová.
Gablonc Jablonec, to je název knihy novináře a spisovatele Stepana Kučery. Pojednává o 20. století v Jablonci. V průběhu století se v tomto městě změnili obyvatelé, jazyk i zvyky, průmysl i vztah k okolním lesům. Kniha vychází z archivních pramenů, ale také z novin. Ukázky jsou doplněny o autorovy postřehy a komentáře. Se Stepanem Kučerou hovořila Jarmila Vankeová.
Als im ersten Jahr des 20. Jahrhunderts Pläne für den Bau eines Staudamms in Chino erstellt wurden, stoßen sie auf Widerstand der dortigen Bewohner. Schließlich gelang es doch, die Pläne umzusetzen. Bei der Schilderung der Auseinandersetzungen nehmen Sie, Herr Kučera, in Ihrem Buch keine Partei für oder gegen jemanden. Wie erscheint Ihnen die Talsperre aus heutiger Sicht?
Přehradu v knižce používám jako symbol proměn místa i vztahu lidí k němu. Pro tehdejší obyvatele Mšenského údolí byla stavba přehrady něco jako konec světa, protože zatopila jejich domovy. Ale brzy se pro obyvatele Jablonce stala oblíbeným místem rekreace a sportu. Zároveň ale taky místem páchání sebevražd. Zvláště po konci druhé světové války řada německých obyvatel místo odsunu volila smrt utopením. Postupně se proměnila i krajina kolem přehrady, domky byly za socialismu zbourány a nahradilo je panelové sídliště. Pro mě jsou paneláky na břehu přehrady vlídnou krajinou mého dětství, ale Jablonečan z počátku 20. století by se při tom pohledu jistě zděsil.
Das Buch beschäftigt sich mit dem tschechisch-deutschen Zusammenleben. Bei der Volkszählung 1930 gaben fast 80% der Gablonzer an, Deutscher und 16% tschechischer Nationalität zu sein. Wie hat diese Tatsache das Antlitz der Stadt gekennzeichnet?
Jablonec byl skutečně až do roku 45 převážně německý, ovšem i po válce část Němců zůstala. Ještě v roce 47, tedy po odsunu, tvořili Němci čtvrtinu obyvatel Jabloneckého okresu a někteří jejich potomci žijí v Jablonci dodnes. Soužití a střetávání německého a českého živlu v Jablonci utvářelo tvář města hlavně v první polovině 20. století. Po vyhlášení Československé republiky se jablonecká německá většina cítila zrazena a pocit křivdy způsobené československým státem ještě narůstal později ve 30. letech během hospodářské krize. Možná stačilo být k sobě vzájemně trochu vlídnější a dějiny se mohly ubírat jiným směrem.
Nach dem Münchner Abkommen 1938 wurde die Stadt an das Deutsche Reich angegliedert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die meisten deutschböhmischen Bewohner ausgesiedelt. Gablonc wurde zu Jablonec nad Nisou und es siedelten sich hier viele Neubürger aus Mittelböhmen, der Slowakei, Repatrianten und Roma an. Was bedeutete es für die Stadt?
Znamenalo to přetržení historické paměti a příchod řady nových lidí, kteří k Jablonci neměli vlastně žádný silný vztah. Podle toho pak taky vypadalo zacházení s historickým i přírodním dědictvím od architektury po jezersko-horské lesy. Zoolog a spisovatel Miloslav Nevrlý vzpomíná, jak tehdy coby zaměstnanec Libereckého muzea nacházel staré německé vlastivědy, knihy a časopisy, které nikoho nezajímaly, a napadlo ho katalogizovat je a třídit. Výsledkem té práce je mimo jiné Nevrlého krásná kniha o Jizerských horách. Celý proces osidlování a proměn města byl ale samozřejmě daleko složitější, než se vejde do odpovědi v rozhlasovém rozhovoru. Celistvěji jsem se to pokusil popsat právě v knížce Gáblons, Jablonec.
Manche Dinge ändern sich nicht. So haben Sie das Kapitel über Glas und Bijouterie überschrieben. Können Sie es ausführen?
Tou větou jsem měl na mysli, že komunisté, stejně jako před nimi nacisté, neměli rádi bižuterii. Komunisté se snažili omezit výrobu buržoazních ozdob a nahradit ji strojírenským průmyslem. Teprve když komunisté po několika letech zjistili, že vývoz bižuterie přináší státu více peněz než celý těžký průmysl, začali sklářství podporovat. A nutno dodat, že i v době socialismu měla jablonecká bižuterie ve světě dobré jméno.
Sousedé. Od 28. února letošního roku platí v České republice nejvyšší úroveň ochrany pro německý jazyk. Česká republika totiž po několika letech závazků přijala příslušnou část Evropské charty regionálních nebo menšinových jazyků, která u nás platí už od roku 2007. V různé míře se vztahuje na němčinu, moravskou chorvatštinu, polštinu, romštinu a slovenštinu. V souvislosti s nejvyšší ochranou němčiny se nyní Česká republika zavázala k plnění 35 podpůrných ustanovení z charty ve prospěch němčiny, a to v 8 okresech. Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Liberec, Ústí nad Labem, Český Krumlov, Opava a Svitavy. Co to všechno vlastně znamená, na to se prezidenta Shromáždění německých spolků v České republice Martina Cingla ptal kolega Richard Čulko. Povídání si pustíme v letní repríze.
Die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik freut sich verkünden zu können, dass am 28. Februar 2024 nach langjährigem Einsatz der Zusatzerklärung der Tschechischen Republik gemäß Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1 der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen in Kraft getreten ist. Damit erhält die deutsche Sprache die höchste in der Charta vorgesehene Schutzstufe, die Stufe 3. Welche umfangreichen Rechte und Möglichkeiten damit verbunden sind, fragte Richard Schurko den Präsidenten der Landesversammlung Martin Zingel. Martin, kannst bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was die Charta eigentlich ist?
Die Charta, also die Europäische Charta der Minderheiten oder Regionalsprachen, ist eine gesetzliche eigentlich Regelung, um die eine Minderheitensprache oder eine Sprache, die schon selten gesprochen wird, zu schützen. Die Tschechische Republik ratifizierte 2006 die Europäische Charta und wir wurden, die deutsche Sprache, die deutsche Minderheit, durch den Teil 2 bisher geschützt. 2019 haben wir dann den Antrag gestellt auf die Ausdehnung des Schutzes mit dem Teil 3.
Bei den Verhandlungen musste die deutsche Minderheit auch einige Beschränkungen machen. Welche waren es?
Man muss also generell sagen, dass die Verhandlungen, wie gesagt, sehr lange gedauert haben. Der ganze Prozess dauerte 4 Jahre und natürlich erst mussten wir an dem Antrag arbeiten, dann mussten wir ein Memorandum schreiben, was alles wir für Maßnahmen umsetzen möchten. Und wir mussten auch Kompromisse eingehen. Man muss sich das so vorstellen, dass alle Ressorte, also alle Ministerien, die das betrifft, das Wort hatten. Und jedes Ministerium hatte vielleicht ein bisschen eine andere Vorstellung als wir. Wenn ich generell sprechen soll, da war es vor allem mit dem Ministerium fürs Innere. Mit denen mussten wir uns darauf einigen, dass wir nicht die Doppelnamen, also die Stadt- und Ortsnamen, verwenden. Und ansonsten war das auch im Bereich Justiz ein paar Maßnahmen, von denen wir eben absehen mussten. Aber insgesamt muss ich sagen, dass am Ende die Kompromisse und auch das Einvernehmen eigentlich sehr gut verlaufen ist.
Welche Verpflichtungen für die Tschechische Republik entstehen daraus?
Also der Teil 3, also des Schutzes, besteht aus 5 Themenbereichen. Es ist die Kultur, es sind Medien, es ist Justiz, es ist Bildung und Schulwesen und das Soziale. Jeder von diesen Themenfeldern hat ein paar Maßnahmen. Insgesamt sind es 35. Und in den einzelnen Maßnahmen oder mit den einzelnen Maßnahmen verpflichtet sich der tschechische Staat, natürlich in Kooperation und Aktivität von uns, zur Umsetzung konkreter Sachen. Wenn ich konkret sein soll, zum Beispiel beim Schulwesen, es wird die deutsche Sprache in den Grundschulen eingeführt, beim Sozialen, es werden Sozialschwache durch Projekte unterstützt, bei der Kulturarbeit, es werden zum Beispiel ein Zentrum, ein kulturelles Zentrum für die deutsche Minderheit, für die Projekte und auch Forschungsarbeit eingeführt. Und das sind eben dann die konkreten Maßnahmen dabei.
Wenn man schon beim Konkreten ist, wie wird das praktisch umgesetzt? Wie werden die Vereine eingebunden in die Möglichkeiten, die eigentlich jetzt für uns entstehen?
So, wir haben im Büro der Landesversammlung ein Dokument vorbereitet. Es ist eigentlich eine ziemlich umfangreiche Excel-Tabelle. Und hier haben wir die einzelnen Maßnahmen aufgeführt und die Bezirke bzw. die Vereine, die dort tätig sind. Bei jeder Maßnahme werden wir dann mit dem Verein in Kontakt treten und den Bedarf sozusagen erheben. Also wir werden fragen, welche Maßnahmen für wen eine Priorität haben. Und wir müssen natürlich, und die Vereine zusammen mit der Landesversammlung, müssen dann eine Aktivität praktisch ausweisen und den Staat oder die zuständige Behörde dann bitten, mit der Umsetzung uns zu helfen. Es wird auch sicher individuell, weil jeder Region, jeder Bezirk, wie man das eben auf Tschechisch Okres nennt, und der Verein und überhaupt die deutsche Minderheit hat vielleicht ein bisschen andere Bedürfnisse. Also so wird das dann eben handhabt.
Da wünsche ich viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich und alles Gute für die Zuhörer.
Sousede. Im Jubiläum der Woche sprechen wir heute über den Raketentechniker Wolfgang Pilz. Pilz wurde am 4. September 1911 in Hohenelbe geboren. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Triebwerksspezialist in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Hier wurden unter der Leitung des Konstrukteurs Werner von Braun V-2-Raketen und andere Raketen für Nazi-Deutschland getestet. Nach dem Kriegsende arbeitete Wolfgang Pilz in Frankreich am Bau der Veronique-Rakete. Anschließend wechselte er an die Forschungsanstalt für Raketenphysik in Stuttgart. Anfang der 1960er Jahre wurde er und andere deutsche Designer von der ägyptischen Regierung angeheuert, um an Raketen für die ägyptische Armee zu arbeiten. Das Ergebnis dieser Arbeit waren die Raketen El Kahir und El Safir. Israel, damals einer der Feinde Ägyptens, war natürlich besorgt über das ägyptische Raketenprogramm. Einigen Informationen zufolge sollten die Raketen Atommüll oder sogar Atomsprengköpfe transportieren. Der Geheimdienst Mossad verübte deshalb mehrere Angriffe auf deutsche Raketeningenieure der ägyptischen Dienste, darunter auch Pilz. Mehrere Ägypter kamen ums Leben, Pilz' Sekretärin und spätere Frau verloren ihr Augenlicht. Anschließend verließen deutsche Ingenieure, darunter Pilz, 1965 Ägypten. Wolfgang Pilz zog sich in die Abschiedenheit zurück. Er starb am 1. April 1994 in Kranzelhofen in Kärnten.
A ve výročí týdne si dneska budeme povídat o raketovém konstruktérovi Wolfgangu Pilzovi. Narodil se 4. září 1911 ve Vrchlabí. Během druhé světové války pracoval jako odborník na motory ve vojenském výzkumném ústavu v Peeneminde na Baltském ostrově Usedom. Zde se pod vedením konstruktéra Wernera von Braun testovaly rakety V2 a další rakety pro nacistické Německo. Po skončení války pracoval Wolfgang Pilz ve Francii na konstrukci rakety Veronique. Pak přešel na výzkumný ústav raketové fyziky do Stuttgartu. Na začátku 60. let ho spolu s dalšími německými konstruktéry najala egyptská vláda, aby pracoval na raketách pro egyptskou armádu. Výsledkem této práce byly rakety El Kahir a Es Safir. Izrael, který tehdy patřil mezi nepřátele Egypta, měl ovšem z egyptského raketového programu obavy. Podle některých informací měly totiž rakety nést jaderný odpad nebo dokonce jaderné hlavice. Tajná služba Mossad proto provedla na německé raketové inženýry v egyptských službách, včetně Pilze, několik útoků. O život přišlo několik Egypťanů a Pilcova sekretářka a pozdější manželka přišla o zrak. Následně němečtí inženýři, včetně Pilce, opustili v roce 1965 Egypt. Wolfgang Pilz se stáhl do ústraní. Zemřel v roce 1994 v Kranzelhofenu v Rakousku.